Centro Interviews präsentiert das Morgenfest. Eine abwechslungsreiche Stunde für den perfekten Sprung in den Tag.
Hallo und grüß Gott, Freunde und Zuhörer des Morgenfestes am Dienstag. Ich, Klaus Bettinger, begrüße Sie und wünsche einen Tag voller Mut, Kraft und Freude sowie eine gute Unterhaltung mit der heutigen Sendung.
Ich war vorher für 7 Jahren ungefähr Pressereferent in der Genossenschaft Agraria. Und unsere Genossenschaft, die ist eigentlich die Trägerin unserer Kulturstiftung, unserer Donauschwäbisch-Brasilianischen Kulturstiftung. Und ja, nachdem habe ich dann mich beworben für diese Stelle. Wir hatten hier Rosalie Essert, die war schon seit 1992 unsere Moderatorin und eigentlich hier im Radio. Sie widmet sich jetzt anderen Aufgaben und da musste irgendwie mal Nachwuchs kommen. Und da habe ich mich beworben und seitdem bin ich jetzt ja 1,5 Jahr ungefähr hier bei Radio Centro Entre Rios für unsere 2 deutschsprachigen Stunden.
Sind das 2 Stunden pro Tag oder in der Woche?
2 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche. Am Wochenende haben wir dann andere Sendungen, Alternative, mehr Musik, sagt man so. Dann gibt es auch sonntags morgens haben wir eine Grüß Gott-Sendung, eigentlich jetzt 1/2 Stunde ungefähr für katholisch und eigentlich ökumenisch, katholisch und evangelische Gemeinde stellen sich zusammen und machen dann auf Deutsch auch ganz interessante Programme auf Deutsch. Und samstagsabends haben wir Wunschkonzert. Da können auch unsere Zuhörer mal ihre Lieblingsschlager verlangen und das einfach mal ausstrahlen. Während der Woche, dann montags bis freitags, haben wir dann morgens das Morgenfest, das dann von 7 bis 8 Uhr morgens. Und abends von 18 bis 19 Uhr haben wir dann unseren Hitmix. Und mittwochs haben wir dann Hitmix live. Und jetzt seit Corona-Pandemie haben wir unseren Hitmix online live.
Was heißt Hitmix online live?
Ja, da haben wir eigentlich eine Sendung online. Wir machen keine, die Interviews sind alle online jetzt. Das letzte präsentielle Interview, das war am 18. März 1900, nicht mehr so weit auch, 2020. Und das ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir alle Interviews online machen. Zuerst haben wir eigentlich Live-Interviews stillgelegen. Da haben wir für eine Zeit die Interviews vorher aufgenommen per Skype und dann ausgestrahlt in dieser Uhrzeit. Und dann seit August haben wir dann gedacht, vielleicht könnten wir das auch, weil die aufgenommenen Interviews, die haben sich eigentlich ganz gut, hatten eigentlich sehr guten Feedback, genau. Weil zum Beispiel die Qualität, wir wussten nicht wegen Ton hauptsächlich, ob das jetzt gut genug ist für Radio, wenn man ein Interview per Internet macht. Aber auf jeden Fall haben wir auch unsere Zuhörer, aber auch Zuschauer im Facebook. Für die war das dann egal, ob das online live war oder aufgenommen. Und für die im Radio war das dann eigentlich gut genug. Das haben wir dann ganz Verschiedenes ausprobiert, bis wir selbst dann auch zufrieden waren mit der Qualität des Tones und alles drum und dran.
Weil Sie gerade Ihre Zuhörer und Zuschauer auf Facebook genannt haben, wie groß ist denn Ihr Publikum, beziehungsweise für wen produzieren Sie die Sendung?
Eigentlich unsere Sendung ist erstens für unsere donauschwäbische Gemeinde hier aus Entre Rios. Das sind dann ungefähr, schätzen wir, 2.000 bis 2.500 Menschen. Aber jetzt mit dieser neuen Einführung und der Online-Sendungen und so weiter, da haben wir auch gemerkt, dass wir das auch weltweit ausstrahlen. Und viele Donauschwaben und Deutschsprachigen, die Entre Rios kennen und so weiter, die schauen dann auch ab und zu mal rein und begleiten uns. Und das finden wir eigentlich so interessant, dass wir gar nicht mehr wissen in Zukunft, wie wir das genau machen. Weil wir hatten eigentlich vorher schon, wir filmten praktisch die Interviews im Studio. Und das wurde dann auch immer live ausgestrahlt im Facebook. Aber jetzt ist das wieder mal anders, dass man das so organisieren muss, dass die Qualität gut genug ist, damit die Leute im Facebook oder die im Facebook halt auch das begleiten, dass die Qualität für sie dann gleich gut ist praktisch wie für unsere Zuhörer im Radio.
Wie groß ist denn die donauschwäbische Gemeinschaft in Entre Rios?
Ja, wir haben so ungefähr 2500 Donauschwaben und Donauschwaben, so Abstämmige von Donauschwaben. Man kann sagen, bis zu den 80er Jahren hatten wir praktisch, waren alle, hatten sich die Donauschwaben unter sich immer gelebt. Das heißt, Donauschwaben mit Donauschwaben geheiratet und so weiter. Und dann heutzutage ist das schon irgendwie gemischter und ich finde das eigentlich ganz positiv. Und dann muss man sehen, was da alles dazugehört zu Donauschwaben und Nicht-Donauschwaben-Angehörigen und so weiter. Aber unsere Gemeinde ist ungefähr 2000, 2500 Personen, kann man schon rechnen.
Durch die Teilnahme der Donauschwaben aus Entre Rios an den Heimattagen der Banata-Schwaben in Deutschland, auf Einladung der Landsmannschaft, konnten wir ja auch einige ihrer Landsleute kennenlernen, beziehungsweise wurde ja bei Radio Temeswar auch mittels Interview mit der angesprochenen Frau Roseli darüber berichtet, wie ihr Gemeinschaftsleben da funktioniert. Allerdings liegt das jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Deshalb, Sie haben gesagt, ja, bis in die 80er Jahre waren die Donauschwaben in Entre Rios nur unter sich. Mittlerweile hat man sich geöffnet und integriert sowohl sich selbst in die brasilianische Kultur als auch die Brasilianer dann in die donauschwäbische. Seit wann gibt es jetzt die deutsch sprechende Gemeinschaft in Entre Rios bzw. die donauschwäbische Gemeinschaft dort?
Seit 1951 wurde unsere Gemeinde gegründet. Am 5. Mai 1951 ist das offizielle Datum. Da wurde unsere Genossenschaft Agraria gegründet und die hat ja praktisch das Ganze ermöglicht in Genossenschaftswesen und auch damals in Gemeinschaftsarbeit, dass wir das damals 2446 Donauschwaben, die wir Pioniere nennen, eigentlich sind die ersten Donauschwaben, die in Entre Rios angekommen sind, mit den ersten 7 Transporten. Und die haben dann eigentlich es sind fünf Gemeinden, wir nennen sie dann Dörfer halt. Und diese 5 Dörfer, die bilden die Gemeinde Entre Rios. Und Entre Rios, weil es zwischen 2 Flüsse sind, das wäre die Übersetzung von Entre Rios. Seit dann wird Entre Rios so langsam aufgebaut. Die Anfangsjahren waren sehr kompliziert und aber dann ab den Ende der 60er Jahren, 70er Jahren, da ist es auch wirtschaftlich besser gegangen und ja, dann kann man sagen, dass heutzutage haben wir eigentlich eine schöne Gemeinde hier und auch wirtschaftlich unabhängige, noch mit dem Genossenschaftswesen hauptsächlich und hauptsächlich auch von der Landwirtschaft.
Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann feiern Sie ja in diesem Jahr quasi 70-jähriges Bestehen, oder?
Ganz genau. Am 5. Mai sind 70 Jahre Jubiläum und jetzt Anfang Januar 2022 haben wir dann ein Fest, in dem wir dann wenn alles gut geht, wenn Corona das auch erlaubt, hoffentlich bis dahin, dann werden wir ein großes Fest, wie immer jedes 10. Jahr, jedes 10. Jubiläum wird dann großartig gefeiert.
Das klingt schön. Sie haben beschrieben und man hört es Ihnen an, dass die deutsche Sprache eben in Entre Rios sehr gepflegt wird. Deutschsprachige Kultur bzw. donauschwäbische Kultur wird gepflegt. Wie sehr setzt man sich mit Ahnenforschung bei Ihnen auseinander? Wissen Sie, woher Ihre Ahnen stammen?
Ja, eigentlich schon. Wir haben eigentlich unser Heimatmuseum, auch schon 50 Jahre her, dass die erste Version. Es war zuerst mal eine Heimatstube und dann wurde es ein Heimatmuseum. Und heute ist es eigentlich ganz schön und modern und sehr gut strukturiert, sodass man eigentlich die ganze Geschichte nachvollziehen kann und genau sehen kann, zum Beispiel, woher meine Ahnen sind. In unserer Familie selbst haben wir einen Stammbaum schon aufgestellt bis 1700, was weiß ich, 1700 etwas. Und da wissen wir, dass zum Beispiel mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater aus Fort Filippo war und dann nach Domaschanze und in ehemaligen Jugoslawien, heutiges Kroatien. Und heute dann zum Schluss des Zweiten Weltkrieges dann flüchten musste von Domaschanze aus nach Österreich und so weiter. Und dann von Österreich kamen sie dann 1951 nach Brasilien. Also diese ganze Geschichte ist eigentlich für praktisch alle Familien relativ klar hier.
Ich würde gerne, wenn es für Sie okay ist, zurück auf das Thema Radio zu sprechen kommen, auf Ihren Job.
Gerne.
Was umfasst denn das Morgenfest bei Ihnen?
Wir haben praktisch nur Musik und Text. Also wir haben keine Werbung zwischendurch und so. Und da haben wir praktisch, sprechen wir über Alltag, über ganz Verschiedenes von Garten und Küche, donauschwäbische Küche. Wir haben auch einiges zu Tipps, Alltagstipps, Gesundheitstipps, Ernährungstipps. Das machen wir meistens morgens. Da haben wir auch schöne Botschaften, damit man auch gleich schön aufwacht und dann auch gleich positive Energie hat. Und dann natürlich dann die Lieder, das sind dann meistens auch Volkslieder, gemütlichere Lieder, nicht unbedingt jetzt so poppig oder so schnelle Lieder, Elektromusik so in aller Früh, das geht vielleicht nicht so gut, aber insgesamt, jetzt Geschmackssache, genau, aber ich finde, mir würde es schon gefallen. Aber zum Beispiel unsere Omas und Opas zum Beispiel, wenn man da jetzt etwas über Volksmusik hat oder Schlager und so weiter, das ist hauptsächlich, was wir spielen. Und ja, unsere Nachrichten natürlich, da gibt es immer ein Blog, was Kurzes mit Lokalnachrichten. Zurzeit passiert nicht vieles wegen Corona und so weiter. Aber wir bringen halt immer etwas, was wichtig ist, auch für Mitglieder, auch was unsere Betriebe anbelangt, auch was die Leopoldina-Schule, unsere bilinguale Schule hier auch anbelangt und so weiter und die Kulturstiftung selbstverständlich.
Und wie ist das dann am Nachmittag? Ist bei Ihnen dann in diesem Hitmix, habe ich das richtig behalten? Im Hitmix ist
genau.
Da nur Musik und so, wie es klingt, ein bisschen peppigere Titel dabei?
Ja, aber da haben wir auch eigentlich, da haben wir mehr Beiträge von der Gemeinde. Da haben wir ein anderes Stil. Eigentlich kommen mit Gemeindemitglieder, die nehmen dann Texte auf, ganz Verschiedenes, von zum Beispiel Bücherabschnitte oder Lesetipps zum Beispiel, bis zu Garten und ja, ganz, ganz unterschiedlich auch etwas über Neuigkeiten in der Kultur, Neuigkeiten über die Sprache, Redewendungen zum Beispiel und so weiter. Haben wir dann Blogs, meistens 10 oder 11 Blogs, und da bringen wir dann immer kurze Abschnitte von unseren Mitgliedern, Gemeindemitgliedern, donauschwäbische oder deutschsprachige Gemeindemitglieder. Und das ist dann auch interessant, weil die können sich dann da auch im Radio manchmal hören. Hauptsächlich, denke ich, für die neue Generation ist das wichtig, dass man das auch fördert, dass sie auch das üben und Hochdeutsch sprechen auch manchmal, weil wir sprechen hauptsächlich Schwäbisch untereinander. Donauschwäbisch. Und das Hochdeutsche, das fällt vielen eigentlich relativ schwer. Und da mischt man dann auch noch Schwäbisch mit Hochdeutsch und so weiter. Und dann wird es manchmal ein Mischmasch. Und das ist dann gut, dass man im Radio, wenn das irgendwie so irgendwie vornehm sein muss, dass das dann auch so.
Es ist ja so, dass Sie in Brasilien nicht die einzige deutschsprachige Gemeinschaft sind, oder?
Nee, wir haben eigentlich verschiedene deutsche Gemeinden hier. Eigentlich ist es ganz. Die sind ganz unterschiedlich. Ich denke, schätzungsweise ungefähr 20 Gemeinden, die im Laufe hauptsächlich ab 1820, 21, als Kaiserin Leopoldina nach Brasilien kam und unseren Kaiser Dom Pedro I. heiratete. Und sie förderte sehr diese deutsche Sprache. Hauptsächlich im Süden Brasiliens, ganz im Süden, wir sind ja im Süden, aber im südesten Bundesstaat Rio Grande do Sul, dann Santa Catarina und Paraná, wo wir jetzt sind. Diese drei Bundesländer, die haben eigentlich sehr viele Deutsche und viele Deutschsprachigen noch. Leider, wie es schon ist, wenn nach 200 Jahren, das verliert sich dann Vater, da war auch der Zweite Weltkrieg damals auch ein Problem. Da durften dann viele nicht Deutsch sprechen während einer langen Zeit. Und das hat sich dann bei manchen Familien oder bei vielen Familien verloren. Und dann gab es auch noch in Rio de Janeiro gibt es auch deutsche Gemeinden, in Bahia gibt es deutsche Gemeinden. Ja, São Paulo weiß ich jetzt nicht genau. Aber es gibt hauptsächlich auch noch sehr viele Deutschschulen hier in Brasilien.
Gibt es denn einen Austausch mit den anderen deutschsprechenden Gemeinden, beziehungsweise berichten Sie in Ihren Radiosendungen auch darüber?
Sicher, wir bekommen oft Besuch von diesen Gemeinden und dann natürlich nutze ich dann immer aus und mache dann gleich ein Interview. Dann wissen wir auch genau, wie und was das geht. Eigentlich ist es auch sehr interessant, die verschiedenen Akzente zu hören, weil viele haben dann kennen nicht Donauschwäbisch, aber können Hunsrückisch zum Beispiel. Und das sind dann ganz verschiedene Dialekte, die dann auch die Aussprache oder deutsche Aussprache beeinflussen. Und natürlich dann auch der Akzent auf Portugiesisch, das ist dann auch interessant. Im Süden spricht man den R noch stärker als hier. Und das ist dann bei manchen Leuten dann auch, bemerkt man das. So Kleinigkeiten, die merkt man dann immer. Und natürlich dann auch, was mit der Geschichte zu tun hat und so weiter.